Moin Leute, der Chris hier. Wir wollten euch nur kurz informieren, dass die nächste Folge keine reguläre Meeple-Porn-Folge sein wird. Wir haben zu viert für Stefans YouTube-Kanal Boardgame Digger 4 Videos gedreht, die wir euch nun hier auch als Audiodatei zur Verfügung stellen wollen. Wir wünschen euch viel Spaß damit und noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal.
Beste Fister ever und was weiß ich und hin und her. Und es ähnelt sich
der beste
über...
Der beste Fister ever, ja, ist doch Chris, sagt er.
Ja.
Digga, so ein raffinierter Hund. Digga.
Hi Leute, bababam, da sind wir wieder zurück und peitschen die nächsten 25 Titel der Top 100 Liste vom Goldenen Bert hinaus. Nochmal kleine Info, damit haben wir zuletzt aufgehört. Das ganze Ding könnt ihr als Audiofile auch auf Meeple-Porn euch als kleines Special sozusagen anhören. Das werden wir da auch noch separat anbieten. Wir starten direkt durch. Platz 75 ist, jetzt geht's hier mal ein Dingens aus, Parks mit 129 Punkten, 28 Votes.
Absolut kein Top 100 Material.
Noch nicht gespielt, langweilig, aber durchaus schon viel Gutes drüber gehört.
Sag ich so, wie es ist. Es würde auf jeden Fall ein Top 10 Video bei mir passen. Das ist die Top 10 langweiligsten Spiele, die ich jemals spielen musste.
Also meinst du gar nicht? Also es sieht schön aus. Also ja. Ich habe es auch ausgepackt beim Regalbesuch und habe es dann quasi in der Hand gehabt beim Tim. Und es,
schrecklich.
Es hat danach irgendwie noch nicht mal so vernünftig in die Schachtel gepasst, aber ich bin zu dumm gewesen.
Wahrscheinlich nee, Bärenpark ist sowieso raus. Also ein Bärenpark zu machen bei Parks, das geht ja gar nicht.
Nee, aber ohne Scheiß, Leute, ihr habt eine Leiste. Ihr könnt auf irgendeinem auf jedem, sagen wir es mal so, die Leiste besteht aus 10 Karten zum Beispiel. Und auf jeder Karte kriegt ihr eine bestimmte Art und eine bestimmte Anzahl von Ressourcen. So. Und das Feld ist dann blockiert. Wenn der nächste dran ist, kann er dann das nächste freie nehmen oder überspringt euch. Du kannst so viele weiter nach vorne nehmen, wie du willst, aber du kannst dann nicht wieder zurückgehen. Also jeder Platz kann dann nur einmal besetzt werden und danach musst du halt weiterlaufen. Mhm. Und es ist einfach nur, kriege die richtigen Ressourcen für den Auftrag, den du hast, hast du alle, darfst den Auftrag umrennen. Das ist die ganze Zeit ganz billig, auf welchen Platz gehe ich jetzt? Ich nehme die 3 roten Ressourcen und die 3 gelben. Ja, dann kann ich den Auftrag wieder erfüllen. Okay, was brauche ich jetzt? 3 blaue, 3 grüne.
Leiste nach oben und es passiert nichts. Super in Aktion aus, dann nehme ich Verklötze und dann passiert gar nichts.
Ja,
dann ist der nächste, dran, das macht man 3-mal und dann hat man zufällig genug Ressourcen, um sich so einen Auftrag zu nehmen. Das klingt für mich hier, wie heißt das hier, Dungeons and Dragons Game, wo ich auch immer sage, das bunte Klötze gegen
Lords
of Waterdeep.
Sagen wir mal, ich wollte es unbedingt spielen, weil der Kickstarter lief und es sah ja so brutal schön aus. Aber dahinter, hinter dieser Optik steckt einfach nichts. Also gar nichts. Also
tja, passiert auch immer mal wieder. Kann da jetzt nicht so viel zu sagen, aber es wirkt für mich auf jeden Fall wesentlich schlüssig. Auf Platz 74 haben wir dafür richtig fett, auch mit 129 Punkten, aber ein besseres Meta-Rating. Mechs vs. Minions, eins der wenigen Spiele, die ich in meinem Leben durchgespielt habe, tatsächlich dann ist dabei gewesen. Urkunde hängt hinten an der Wand, das haben wir uns dann verdient. Fettes Game, opulenteste Ausstattung, eines der besten Preis-Leistungs-Verhältnisse, alle die Mechs sind bemalt und es ist letztlich ein Programmierspiel über verschiedene Szenarien, die man so legacy-mäßig, darf man Umschläge öffnen, um die freizuschalten und kriegt neue Fähigkeiten für seine Mechs. Und es werden immer Programmkarten ausgelegt und gegen die Sanduhr müssen wir uns dann einigen, wer welche nimmt. Und die musst du dann auf deinem Programmierslot von deinem Mech von Platz 1 bis 6 einbauen. Und sobald das alle gemacht haben, löst jeder Reihe um in Spielreihenfolge seine Programmierung aus. Gehe 2 nach vorne, drehe 90 Grad nach links, schieße einmal nach rechts oder so. Solche Sachen. Und so versucht man dann irgendwelche Ziele zu erreichen. Wenn man sich dann aber moved, schiebst du den anderen noch mit weg und so weiter. Hat so einen kleinen Chaos-Effekt. Du hast auch manchmal eine Runde, da dreht sich jeder nur stumpf im Kreis. Und wenn danach noch Viecher benachbart zu einem sind, so Minions, die spawnen auch immer jede Runde nach, dann machen die den Schaden und dann musst du eine Karte ziehen, die belegt dir dann einen deiner Slots oder die vertauscht Slots dann, oder macht irgendwie was Verrücktes, wo du dann versuchen musst, das Ding zu reparieren und so. Wirklich, wirklich super, super gutes Spiel. Hat auf jeden Fall hier seine Daseinsberechnung der Top 100 und meines Erachtens auf jeden Fall viel zu niedrig auch.
Ich finde die Schachtel zu groß dafür, dass man es auf Dauer behält, weil es ist einfach, es ist ein Staubfänger nach einer Zeit, weil wenn man das Spiel durchgezockt hat, holt man es danach nicht mehr auf den Tisch und dadurch ist die Schachtel einfach so riesig, dass man es dann nicht mehr irgendwie irgendwo hinstellen kann. Es sieht schön aus, die Schachtel ist auf jeden Fall wunderhübsch, da kann man nichts dagegen sagen, aber wenn man zu wenig Platz dafür hat, dann bietet es sich an, wenn man es durchgezockt hat, eigentlich es weiterzugeben.
Also ich sag, es gibt ja bei dem Spiel eigentlich die Möglichkeit, dass
du zerstörst
dann nichts.
das nochmal neu zu resetten, ja, oder auch außerhalb dieser Kampagne zu spielen.
Stefan, du zerstörst nichts, außer dass du auf die Urkunde, die du am Ende bekommst, eventuell deinen Namen draufschreiben kannst.
Genau, kannst alles zurücksortieren und das wieder so quasi spielen. Ja.
Also Preis-Leistungs-Verhältnis, krankeste, was ich jemals bei dem Spiel gesehen habe. Es kostet zwar irgendwie 90 Euro oder 100 Euro, aber das Material, was da drin ist, da würden andere Kickstarter 180 für nehmen. Ich finde halt, die IP ist ein bisschen verschenkt. Ich habe halt League of Legends gesehen und dachte mir, ich habe halt ein bisschen mehr für mich erwartet, habe es auch besessen, habe es wieder abgegeben. Ist kein schlechtes Spiel, aber war dann einfach im Endeffekt nicht das Spiel, was ich mir erhofft habe.
Okay. Ein Spiel mit einem richtig hohen Meta-Ranking. Es hat nur 15 Votes bekommen, aber scheint von diesen Leuten auf jeden Fall ein richtig fettes Game für die Leute zu sein. Und die Rede ist von einem Game, was ich auch richtig fett finde, Descent, die Reise ins Dunkel. Erste Edition, zweite Edition, hier steht die zweite Edition. Wir haben es so ein bisschen zusammengefasst. Auf jeden Fall geht es um Descent und ich finde, Descent ist ein wirklich cooles Spiel. Egal, ob es der erste Teil ist, beide Teile haben ihre Schwächen. Der erste Teil dauert halt eben so ein bisschen zu lang und die Helden werden zu schnell stark. Beim zweiten Teil ist es so, dass beide Fraktionen immer so ein asymmetrisches Ziel haben und müssen dann auf Zeitdruck irgendwie was machen. Es gibt in der Mitte 4 Getreidesäcke und ich bin der Overlord und muss mit meinen Goblins versuchen, die Getreidesäcke zu holen und zum Ausgang zu bringen, während die Helden in so ein Nest vordringen müssen und 3 meiner Bluthunde töten müssen. So gleichzeitig müssen die Helden natürlich auch gucken, dass sie die Goblins abfangen, damit die das Getreide nicht raustragen, während die anderen versuchen müssen, das andere Ding halt eben wegzubolzen. Ich muss dann als Overlord dafür versuchen, meine Hunde irgendwie ein bisschen zu schützen und dann einfach... Ich find's sehr, sehr cool. Die Miniaturen sind leider nicht ganz so geil. Die Helden sind auf jeden Fall okay. Gerade die großen Miniaturen sind super schlecht zum Anmalen, weil super viele große, glatte Stellen, wo du nicht vernünftige Effekte hinbekommst. Da ein bisschen schade, mit Erweiterungen auf jeden Fall besser geworden. Aber der Maßstab für den Otto Normal, für den Dungeon Crawler, für den Otto Normalverbraucher. Es gibt natürlich noch Dungeon Crawler ohne Ende im Englischen, weißt du, Shadows of Brimstone und weiß der Geier was, die viele Sachen vielleicht auch anders und auch noch cooler machen, oder wo dann noch eine KI ist, wo der Overlord halt eben wegfällt.
Ich kann da nichts Schlechtes sagen. Aber auch wieder eine Ansage, ich wette mit dir, dass Star Wars Imperial Assault auch noch kommen wird und weiter vorne sein wird. Es ist quasi es ist Descent im Star Wars, mit Star Wars. Es ist ja beruht auf Descent.
Ja,
könnte sogar sein, dass es ist so. Muss man wissen, welches Thema einem mehr liegt. Ja. Also ich hab Descent selber nicht, wollte es aber unbedingt mal spielen, deswegen haben wir es ja hier irgendwann dann mal auch geschafft, eine Runde hinzubekommen. Und mir hat es wirklich auch richtig gut gefallen. Hat mega Bock gemacht. Und ja.
Ich kann nur sagen, der erste Teil war ja irgendwann out of print, als die zweite Auflage dann angekündigt worden ist. Wurde ja dann überarbeitet und die Sachen vom außer des Grundspiels geht noch einigermaßen. Die Erweiterungen sind super schwierig zu bekommen, sind damals für richtig, richtig viel Geld, habe ich das losgestoßen aus finanziellen Nöten damals. Hab beim zweiten jetzt alles und die ersten Erweiterungen sind jetzt auch schon beim zweiten out of print. Und die Leute suchen und bieten auch richtig Geld für einige der Sachen.
Ich kann mir gut vorstellen, dass Descent irgendwann in ferner Zukunft das HeroQuest 2.0 sein wird, dass die Leute Descent genauso suchen.
Es ist super zugänglich, du kannst cool würfeln, du schaltest mit Erfahrungspunkten, kannst du dir aus deinem Technologiebaum von deinem Helden, den du aussuchst, der eine Spezialfähigkeit hat, hast du noch eine bestimmte Klasse und es gibt, glaube ich, mit den Erweiterungen 16 Stück. Entweder machst du auf Fährtenleser oder du machst auf Necromancer oder du machst auf Hexenmeister oder du machst auf Paladin oder du machst auf Krieger oder du machst auf Barbar oder du machst auf Ritter oder ihr wisst was. Ich baue sofort die Set.
Ich habe fast alle Klassen durchgehabt.
Da gäbe es noch einige mehr, sage ich euch. Aber gut, ich glaube, dazu wäre alles gesagt. Ne? Schaut es euch an, auf jeden Fall richtig fett. Und dann sind wir mal wieder bei einem anderen Game. Das haben wir alle mittlerweile schon gespielt, glaube ich.
Nein. Ich nicht.
Daniel hat es noch nicht gespielt, auf Platz 72 mit 130 Punkten, knapp vor Descent, ist Teotihuacan.
Ja, ich mag es sehr gerne, dir hat es noch nicht so gefallen.
Ich würde es gerne mal spielen, viel mehr kann ich nicht dazu sagen.
Viele vergleichen es ja mit Tolkien, weil es ja aus dieser Reihe stammt, von den italienischen Autoren. Wie heißt er noch
einmal? Luciano Pavarotti.
Ja, Luciano Pavarotti.
Von dem bekannten Spieleautor Pavarotti.
Daniele Toschini, was weiß ich, wie die alle heißen.
Was weiß ich, was das für Leute sind.
Ja, auf jeden Fall, da steht Tolkien.
Daniele Tassini und genau. Simone Luciani.
Genau, so. Ja, auf jeden Fall genau. ist es aber von der Mechanik her komplett anders, vom Thema sehr ähnlich, geht in diese Richtung Maya-Geschichten und so weiter. Man kann eben, es ist ein Würfel-Rondell-Mechanismus.
Laufmechanismus, die danach sich selbst dann noch aufpowern und wenn die aufgepowert sind genau. Und man hat dann noch die Mehrheiten auf den Feldern, wo es gerade steht, kann man da Actions auslösen, sich Ressourcen holen, was bauen, man ein bisschen gucken, wo die anderen sich hinstellen und so. Und
das man muss seine Würfel füttern, ist ja auch Standard, ne? Man muss ja Würfel noch füttern. Ist
ja, ja Standard, ja.
Es hat einen variablen Spielaufbau, wenn man Bock drauf hat. Man baut in der Mitte auch schön haptisch und auch optisch gut, schön zu sehen, diese Pyramide auf, was auch jedem gefällt, wenn er das sieht. Aber es ist eben von den Farben her sehr trist gehalten. Sieht für manche aus wie eine Excel-Tabelle wahrscheinlich. Aber eigentlich ist es so, wie es ist, sehr schön und ich glaube auch so gewollt. Auf dem ersten Digga-Wochenende konnte ich das erste Mal spielen und ich war positiv. Aber ich habe nicht gesagt, dass ich es brauche danach. Also ich habe gesagt, boah, ist ein sehr cooles Spiel, aber ich habe echt, also sogar, wenn ich es jetzt in dem Moment noch für 30 Euro bekommen hätte, ich hätte es mir in dem Moment nicht gekauft, weil ich gedacht hätte, ich brauche es nicht. Also ich habe es gezockt, es hat mir super gut gefallen.
Ja. Also ich glaube, wenn es irgendwann nochmal eine Schnappergelegenheit gibt, dann würde ich mal zuschlagen, einfach um
es erstmal auch mal auszuprobieren. Es würde dir wieder gut gefallen, ja. Dann würdest du es kaufen, dann würdest du wieder nicht spielen und dann würdest du da stehen, weil ja, dann würden wir lieber was anderes mal spielen. Aber wenn es mal irgendwo nochmal im Angebot wäre zum Zocken, dann können wir das nochmal spielen und aber ansonsten nee, also.
Es fehlt einem nichts, aber es ist ein sehr cooles Spiel.
Okay. Sergio, willst du mal mit den nächsten? Nein. Wir geben den nächsten. Nein. Das war das wieder selbst hier. Daniel, du machst mal den hier.
Den hier, wo sind wir denn jetzt?
Ja, wir sind bei der 71 mit 131 Punkten.
Achso, okay, die 71 ist ein Spiel, was mir persönlich auch sehr gut gefällt. Eine Mischung zwischen Deckbuilder und Area Control. Tyrannen des Unterreichs. Oh, okay.
Viel zu tief, Alter, viel zu tief. Das muss viel, viel höher gerankt werden.
Hammer Game, jeder Spieler.
Hammer, finde ich auch. Ich finde es auch super
klasse. Schade, dass es seine Wiedergeburt erst in dem Jahr hatte, wo es komplett
rausgefolgt wurde.
Also, es gab so viele Reviews von diesem Spiel, wo die du dir angeschaut hast, hast du dir gedacht, so, ja, sieht nett aus, aber ich gebe doch dafür keine 80, 90 Euro aus. Sorry Leute, in jedem Review wurde gesagt, es ist echt ein schönes Spiel, aber es ist zu teuer. Und das hat man überall mitgenommen, das Fazit, und dann hat man es sich einfach nicht geholt. Aber als es dann auf der Spiel 2000... Es wurde komplett rausgefeuert. Es hat angefangen bei, ich glaube, 50 Euro.
Am Donnerstag kostete das irgendwie 35 Euro, glaube ich. Oder 30 Euro sogar. Und es ist dann nachher runtergegangen. Freitag hat es nur noch 25 gekostet. Und die restlichen Exemplare am Sonntag, jeder hat sich dieses Ding mitgenommen. Ich habe es mir nicht mitgenommen. Also 15 jeder Euro außer mir, am Sonntag für 15 Euro hast du es mitbekommen. Alle Leute haben sich am Donnerstag schon gefreut, dass sie es anstatt für 80, wie es normal im Internet gibt, sich für 30 snacken konnten. Ja. Jeder hatte das Ding unterm Arm. Auch nur deswegen ist das jetzt hier so weit.
Ja, aber man muss auch klar sagen, bis zu dem Punkt war es für mich auch definitiv der Preis und auch die Optik, weil ich finde es immer noch nicht schön. Also auch die Farbgebung gefällt mir persönlich jetzt nicht so, aber es hat auf jeden Fall vor allen Dingen in Kombination Material-Preis dazu geführt, dass ich es mir nie gekauft habe.
Jeder hat eine Fraktion und hat ein Deck und wir haben einen Spielplan, auf den wir dann Einfluss nehmen müssen, indem wir so Spione ausschicken und so Bereiche zu kontrollieren, wo es dann wieder Punkte für gibt und kannst aus der Auslage halt eben wieder neue Karten für dein Deck holen. Was gibt es dann so? Untote gibt es dann da als Klasse und da sowieso alles, was da so in dieses Universum da irgendwie reinpasst.
Man kann Karten opfern, man kann sie wiederverwerten, was auch immer. Auf jeden Fall, das Spiel spielt ja im Dungeons and Dragons Universum, deswegen hat wahrscheinlich auch die Lizenz den Preis so hochgetrieben. Beziehungsweise, die haben wahrscheinlich gedacht, man kann schön gut Cash grabben. Aber das Spiel hat auf jeden Fall Reunion so. Es ist jetzt nochmal in aller Munde im positivsten Sinne. Und ich habe es gestern auch nochmal gesehen bei dem Händler hier bei Hive World. Wie viel hat es gekostet? Ich glaube 40 oder so hat es gekostet. Also es hat auch im Markt jetzt auch einen Platz gefunden vom Preis her, wo man es auf jeden Fall kaufen kann. Das Spiel ist einfach mega.
Ja, must have, meiner Meinung nach.
Mega Spiel. Ja, es gibt auch kaum Spiele, wo ich sagen muss, ich habe das Spiel gekauft, nach der ersten Partie habe ich es direkt zweimal hintereinander nochmal gespielt. Selten so
gehabt. Ja. Es skaliert perfekt. Zu zweit ist es genauso gut wie zu dritt oder zu viert. Das ist scheißegal, mit wie vielen Leuten ihr spielt, ist immer gut.
Ja, weil du hast halt diese Map, auf der man sich bewegt, die ist in vier Bereiche unterteilt und je nachdem, wie viele Spieler teilnehmen, sind auch nur Bereiche oder Städte im Spiel, wo man halt seine Leute da verteilen kann und von daher skaliert das einfach, wie du sagst, richtig gut.
Ja, braucht man auf jeden Fall, jeder.
Ja, nee, also. Sehe ich nicht so, aber egal. Auf Platz 70 hat sich rein geschmuggelt mit einem Score von 132, Human Punishment als Social Deduction Game. Bin mal gespannt, wie viele Social Deduction Games wir überhaupt in dieser Liste sehen werden. Auf Platz 70 haben wir auf jeden Fall Human Punishment. Für sollte mittlerweile eigentlich auch jeder kennen. Ein super erfolgreiches Spiel. Wie man sagen würde, eigentlich das beste Social Deduction Spiel. Es gibt drei verschiedene Fraktionen. Es gibt die Gesetzlosen, die Maschinen und die Menschen. Und jeder muss eine andere Fraktion auslöschen. Als Gesetzlose musst du irgendwie alleine überleben. Hast dann so Karten vor dir liegen, die sind verdeckt. Das sind so Fraktionszugehörigkeitskarten. Da guckst du halt eben drauf und die Mehrheit der Symbole, die sagt dir halt eben das, was du bist und was du für einen Auftrag hast. Kannst dir Waffen nehmen, andere Leute bedrohen, zielen. Hast noch Programme, die du spielen kannst, um irgendwelche Spieleffekte zu ändern. Theoretisch auf laut Schachtel geht es bis 15 Leuten. Ich habe persönlich bei 8 Leuten den absoluten Krampf bekommen. Wir haben es abgebrochen und es hat keinem Spaß gemacht. Und der Stefan sagt ja auch schon als Autor, das ist einer der Autoren des Spiels, der Sweet Spot ist so bei 5 Leuten tatsächlich, um das zu spielen.
5, 6, 7, also 6 Leute. Ab einer gewissen Anzahl an Spielern ist es nicht mehr so normal. Es ist halt so, dass jeder 2 Rollenkarten hat, die definieren, wer du bist. Und ab 8 Leuten, glaube ich, ist es so, dass du dir quasi mit deinen Nachbarn eine Rollenkarte teilst und ab dann bin ich auch raus. Also es ist, glaube ich, bis 7 hat jeder seine eigenen 2, dann ist es perfekt, aber alles... Dann
ansonsten wäre es einfach zu viel, ansonsten hättest du 14 Dinger und irgendwelche Programme ändern das wieder und du kannst dir das gar nicht merken. Und bei, du kannst, wenn du eine Waffe nimmst, auf jemanden zielst, dann musst du erstmal Informationen im besten Fall über den haben und dann bist du, darfst du erst schießen, wenn du dann wieder dran bist, dann schießt du eben auch nur eine Karte erstmal auf und dann darf er die wieder verdecken gegebenenfalls. Und also ist es dann schon anstrengend und macht dann nicht so viel Spaß, obwohl ich die Idee und das Universum, was die Jungs hinterher geschaffen haben und wenn jetzt auch The Beginning oder wie es jetzt heißt, dann kommt das fette große Boardgame, was ja als großes Vorbild Battlestar Galactica mitbringt, mit einem Pick-up-and-Delivery-Mechanismus, wo man irgendwelche Sachen über irgendwelche Straßen packen muss, wenn die Maschinen versuchen, Straßensperren zu errichten oder selber versuchen müssen, so einen Megabot da durch die Straßen zu lenken, der jetzt dann als erster am Ziel sein muss. Und freue ich mich auf jeden Fall. Sieht mega aus, der letzte Jahr schon mega aus. Und Kickstarter kommt auf jeden Fall. Mein Most Wanted Kickstarter dieses Jahr auf jeden Fall.
Was ich noch sagen wollte zu Human Punishment, also bevor ihr euch ein Bang zum Beispiel kauft, kauft euch Human Punishment. Ich finde, das beschreibt Human Punishment, finde ich, am besten. Also wenn man einen Vergleich ziehen will zu irgendeinem Spiel, finde ich, Bang ist sehr ähnlich so von diesem, ich ziele auf jemanden, schieße auf den. Aber Human Punishment macht es einfach mal 10-mal besser. Deswegen jeder, der sich Bang kauft und meint, Bang ist gut, sollst du einfach wegschmeißen und sollst Human Punishment holen und hat dann wirklich ein sehr cooles Social Deduction. Ja,
meiner Meinung nach auch Must-Have.
Kostet auch nur 24 Euro oder so, glaube ich. Das ist auch, kann man sich auf jeden Fall mal gönnen, wenn ihr mit mehreren Leuten spielt. Wenn ihr immer nur in kleinen Gruppen spielt, dann auf keinen Fall, braucht das auf jeden Fall nicht. Jetzt kommen wir auf Platz 69, ein mega, 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 mega fettes Spiel, würden die meisten von uns auf jeden Fall behaupten. Und zwar mit einem Score von, auch von 132, aber einem richtig guten Metascore, weil es den Leuten, die gevotet haben, richtig gut gefallen hat. Ist Black Rose Wars.
Bam. Bam. Natürlich viel zu niedrig. War auch in meinem Voting natürlich mit drin. Ein richtig gutes Spiel. Du hast es eben schon gesagt. Ich erwarte sehnsüchtig auf die monsterfette Box mit den Stretch Goals und allem Pipapo, die jetzt bald kommt. Die haben ja nochmal nachgelegt. Die Box ist viel größer geworden als eigentlich geplant. Deswegen haben die auch nochmal ein bisschen Geld eingesammelt. Bei den Leuten, es war auf freiwilliger Basis, wer bezahlen wollte, ab 15 Dollar aufwärts, bekommt jetzt seine Sachen dann halt auch einfach ein bisschen eher als der Rest, aber man konnte auch einfach sagen, nee, ich bezahle nichts. Hat aber wirklich damit zu tun, es wurde auch alles genau erklärt, dass die Box viel größer ist als eigentlich gedacht. Die haben nochmal Inhalt oben drauf gepackt, auch nochmal zusätzlich und es gibt da jetzt dann auch asymmetrische Magier mit Fähigkeiten und allem, keine Ahnung, was da alles kommt. Ich, wie gesagt, ich warte sehnsüchtig drauf und dieses Spiel ist einfach nur mega fett.
Ja.
Ich habe dazu nichts zu sagen.
Ich sage auch nichts zu.
Besser nicht. Besser nicht.
Mit 133 Punkten auf Platz 68, was ich persönlich überhaupt niemals gedacht hätte, dass es in die Top 100 überhaupt reinschafft, weil es auch einen recht hohen Anschaffungspreis hast, wenn du mit mehreren Boxen einmal eingestiegen bist, ist Cthulhu Death May Die.
Ja.
Habe ich noch nicht gespielt.
Ich liebe es, muss ich sagen. Ich bin ja es ist halt, ich bin, finde ich, eine gute Referenz eigentlich, weil ich mag generell Dungeon Crawl eigentlich gar nicht gerne.
Also ich finde, meine Meinung ist eigentlich immer schon immer so eine ziemlich gute Meinung. Und, die kann man sich auch, die kann man sich auch schon verlassen. Also, da könnt ihr euch schon drauf verlassen. Ich sage, das ist was. Und dann braucht ihr euch gar nicht mehr dazu zu äußern. Das ist
nein, so, also ich meine halt...
Ich lege schon Wert auf meine eigene Meinung.
Ich bin jemand, der mag Dungeon Crawler nicht so gerne. Ich mag halt Dungeon Crawler nicht so gerne. Und vor allem auch, so, wenn so viel Story drin ist. Ich finde aber Death May Die macht das genau richtig. Ihr habt eine geile Grundbox. Es ist ein bisschen wie bei... Es ist ein bisschen wie bei Glenmore 2 mit den Chronicles. Ihr habt dann da ganz viele verschiedene Boxen noch drin. Das ist dann Kapitel 1, Kapitel 2, Kapitel 3. Und jedes Kapitel bringt quasi sein eigenes Material mit und seinen eigenen Mechanismus mit. Und wir spielen halt alle Investigators, das ist auf Deutsch Investigatoren, was
heißt Ermittler.
Das? Ermittler. Ich bin so ein Weltenbummler, sorry.
Aber Leute, kauft euch keine deutschen Spiele. Also wenn ihr... ich kann so gut Englisch sprechen, also mir ist eigentlich scheißegal. Ich kaufe einfach die Games so weg.
Maximal
unsympathisch. Wenn ihr was wissen wollt auf Englisch, so, dann fragt mich einfach.
Es ist ja auch so, dass es kaum Spiele gibt, wo Ermittler vorkommen. Also dieses Wort... Ist
bisher auch noch nicht. Ich bin müde, sorry. Wir haben heute nur 3 Stunden geschlafen.
Das Universum. Also das ist eigentlich ganz cool, aber was ist das nochmal hier? Das ist so ein Ding, so mit Tentakeln. Ist da so
nein, also Leute, ich muss mal weiter auf jeden Fall. Ich fand es mega spannend. Ich bin jetzt, glaube ich, bei Kapitel 5 und wir haben es jedes Mal zu viert gezockt, auch in unterschiedlichen Gruppen. Das ist das Coole, dass man halt nicht so gezwungen ist wie bei manchen anderen Dungeon Crawlern, dass man es mit derselben Gruppe weiterspielt, sondern es ist nicht so wirklich eine krasse zusammenhängende Geschichte. Das heißt, man kann einfach out of the box sagen, hey, pass auf, ich habe letztes Mal Kapitel 4 abgeschlossen, heute sind wir eine neue Gruppe, wir spielen heute 5. Und jedes Kapitel hat sich ganz, ganz, ganz anders gezockt und ich finde es mega cool. Super kurzweiliges, geiles Game. Das ist quasi, wenn Leute Bock auf sowas ähnliches wie Zombies halt haben, in geil, dann gönnt euch Death May Die.
Das ist das Problem, es ist einfach nur ein Zombie-Side.
Also in geil.
Ich finde es überhaupt gar nicht besonders und bei Chris auch so, der hat jetzt quasi bis Kapitel 5 gespielt. Aber ich wette 20 Euro und mach das Ding zu Hause auf, dass da schon ein Mäusenest drin war, schon wieder so lange nicht am Tisch.
Mäuse oder
Mäusenest.
Trotzdem muss man aber sagen, dass der Hype so groß war, dass man Cthulhu Death May Die nicht einfach so vergessen wird. Ich glaube, wenn da irgendwann mal wieder ein Kickstarter gestartet wird oder sowas, ganz
die Leute sind dabei bei irgendeinem Scheiß. Ich sehe immer nur hier.
War das mit dieser lebensgroßen Figur, die gleichzeitig spielt?
So groß ist Cthulhu in echt.
Was weiß ich denn? Also die gleichzeitig Spielbrett ist.
Die meisten Leute haben gesagt, ich gebe jetzt meine 50 cm Cthulhu-Figur weg, weil ich habe mir jetzt die 70 cm Cthulhu-Figur besorgt. Aber wenn jetzt die 80 cm kommen, weiß ich nicht, was ich machen soll.
Dann bist du raus. Beste Beispiel, die Leute, die becken aber auch jeden Scheiß. Es ist egal eigentlich, mit was sind die becken, dass, wenn du das vernünftig aufziehst. Ich frage mich auch immer, was für Sachen. Ich sehe dieser Jan Kronauer, ich weiß nicht, ob der gesagt hat, Jan Kronauer beckt Minigolf-Board-Game, keine Ahnung, du guckst, niemand backt Minigolf-Board-Game und es sieht auch super beschissen aus. Aber ja, dieser Jan Kronauer,
weiß nicht, wo ich mit seinem Geld.
Man muss halt auch die kleinen Verlage mit den ungewöhnlichen Ideen supporten.
Ja, die kleinen Verlage mit den ungewöhnlichen Ideen und da bin ich auch eher so der Meinung. Oder es ist halt, sieht richtig fett aus und es gibt mal was richtig Fettes auf Deutsch oder however. Aber Cthulhu Death May Die braucht man mit.
Braucht man. Zwinkersmiley.
Ja, so, wo wir bei kleinen Doppelzwinkers, wo wir bei kleinen Männern mit großen Ideen sind und auch da gab es ja einige auch in der Geschichte,
die große Ideen hatten.
Einer davon ist auf jeden Fall Markus Still mit seinem Ultra Quest und der hat es hier tatsächlich auf Platz 67 geschafft mit 137 Punkten, Meta-Rating von 5,7. Und ja, das ist ein Spiel, was man sich kaufen muss, einfach weil dahinter eine einzige Person steckt, die sich das ausgedacht hat, die das über Jahre im eigenen Tempo, sag ich mal, Markus, ne, bist ja auch nicht der Schnellste.
Du auch nicht, Stefan.
Aber dafür der hellste Wortspiel. jetzt kann ich euch an der Stelle ganz kurz einmal den hier nochmal zeigen.
Hol ihn raus.
Ich habe ein Video dazu ja gemacht. Ultra Quest. Jetzt hat er mir, man kann es bei ihm anfragen, ob es macht. Er hat mir eine richtig perverse Kalligrafie hier in den Deckel quasi reingemacht. Jetzt habe ich hier nämlich zweimal das Ding am Start. Ihr könnt noch, ich kann den originalen Digger-Deckel könnte ich noch raushauen, dann male ich euch was rein, wenn ihr das tauschen wollt, dann machen wir da so ein Posting raus. Es gibt zwei Wege zum Ruhm, das Schwert und die Axt.
Wenn also, jetzt 500 Freaks ihn anfragen, ob er mit dem Deckel gemalt kriegt, dann denkt ihr auch, Alter.
Ja, fragen könnt ihr ja, Leute. Alles eine Frage der Macht, des Einflusses und des Geldes. Und hier ist letztlich so, dass man ein fettes Abenteuerbuch hier drin hat. Ihr habt eine Landkarte, ihr habt eine Heldengruppe, jeder hat eine eigene Heldengruppe. Es gibt wieder verschiedene Rassen, die ihr verschieden skillen könnt. Wie so einem Basic DSA könnte ich das vorstellen. Ja, und dann würfelt ihr die ganze Zeit immer auf Begegnungstabellen, da passiert was, euer Nachbar liest euch das vor, ihr könnt Entscheidungen treffen, Sachen sammeln, Erfahrungen grinden, eure Typen besser ausbilden und erlebt dann hier so ein richtig cooles Abenteuer.
Was mir in dem Spiel echt gefehlt hat, das Einzige, was mir in dem Spiel gefehlt hat, was auch bei mir den Auszug dann eben gebracht hat, war, dass man aneinander vorbeispielt bis zum Ende vom Spiel. Das heißt, jeder hat seine eigene Heldengruppe, jeder zieht los. Theoretisch, wenn wir jetzt zu viert spielen würden, wären eben von jedem von uns vier Leute unterwegs und eigentlich können wir uns auf dieser Karte nicht begegnen.
Man kann zwar miteinander traden und solche Sachen oder den anderen irgendwie so nutzen, so glaube ich sogar auch ein bisschen, aber es macht halt eben eigentlich keinen Sinn, weil man sich dann nur Gegenstände aus dem Rucksack des anderen klauen kann, aber man spielt eigentlich eher friedlich von daher, wenn du irgendwas Geiles hast, dann kann ich sagen, ey, brauchst du das, kann ich das abkaufen oder so, dann lass mal treffen zum Traden, dann macht man das so, aber es ist nicht so, dass man gegeneinander ist. Aber ihr könnt Dungeons finden mit verschiedenen Etagen, es gibt eine Liste mit ultra seltenen Schätzen, weil wir können das Spiel gewinnen, ich glaube, entweder wenn wir 100 Ruhm oder was zusammen gesammelt haben als Erster, oder wenn wir einen magischen Schatz finden und den dann zum König bringen, da gibt es drei Möglichkeiten, so ein Ding, so ein legendäres Ding zu finden. Cooles Ding, Ultra Quest Ruhm Golden Ehre, überarbeitete dritte Auflage. Mittlerweile sind wir, glaube ich, bei der vierten Auflage.
Absolut, die war auch Projekt. Sehr, sehr geil.
Ja. So, dann geht's weiter, Daniel, hier mit Chris Lieblingsspiel bei 66.
Chris Lieblingsspiel? Ach so, okay.
Ich bin gespannt.
Das ist King of Tokyo.
Ah. King of Tokyo hat es, genau, auf Platz 66 geschafft.
Ja.
Finde ich mega geil, wird bei mir nie ausziehen.
Habe ich noch nie gespielt?
Hast du noch nie gespielt?
Habe ich noch nie gespielt.
Ja, aber...
Muss man nicht gespielt haben. Ich glaube, das ist wirklich das meistgespielte Spiel auf meiner Sammlung. Das habe ich schon.
Aber wie lange ist der Unterschied? Muss man nicht gespielt haben? Wird niemals ausziehen.
Doch, man muss das mal gespielt haben und ich weiß auch, das kann man sich locker hier reinstellen. Meins ist auch nur aus dem Grund hier wieder ausgezogen, weil... Ich habe es auf der Arbeit viel mit den Kindern gespielt und dann ist es halt eben irgendwann mal so ein bisschen auch broke gezockt, dann hast du auch zu Hause keinen Bock mehr da drauf und dann kann das halt eben auch weg.
Ja, diese neue Black Edition, ist das dasselbe jetzt?
Ja, nur ein
Dunkel oder
anderes Artwork?
Ich sag's dir, wie es ist. Viele sagen ja zum Beispiel, diese Erweiterung, wo jedes Monster seine eigenen Monsterkarten bekommt, das macht das Spiel erst so richtig geil. Muss ich ehrlich gesagt sagen,
brauchst nicht, aber ich brauch nichts.
Wenn du auf King of Tokyo Bock hast, hast du Bock auf dumm ein bisschen gegeneinander zu würfeln und einfach auf die Fresse zu geben. Da brauchst du nicht auch noch irgendwelche individuellen Fähigkeiten oder sowas. Spiel einfach das Grundspiel, deswegen diese Black Edition. Wenn sich einer was holen will, soll er sich die Black Edition holen. Die sieht auch noch cool aus. Ins Regal stellen, wenn er mal Bock hat, ein bisschen kniffeln und auf die Fresse geben, kann das zocken. Aber wer sagt, King of Tokyo musst du mal gespielt haben, ist absoluter Bullshit.
Also ich finde, es passt in jede Sammlung. Ihr könnt super mit Kindern spielen, ihr könnt es mit euren Eltern spielen, ihr könnt es mit Gamer-Freunden spielen.
Mit eurem Nachbarn könnt ihr spielen, mit eurem Friseur könnt ihr spielen.
Ja, ich sag halt ganz klar, wenn ihr euch holt, sag ich euch ganz klar, wenn ihr euch holt, holt euch nicht die Black Edition, weil ich finde, das Spiel lebt gerade von seiner bunten Optik. Die Monster aussehen, diese lilane Schachtel und alles, das sieht alles ein bisschen lustiger, knuffiger aus. Ist die Black Edition ist mit, versucht da mir einen zu seriösen Touch drauf zu knallen, obwohl es für mich ein buntes Family Game ist.
Ist aber gut angenommen worden von den Leuten, viele Vorbestellungen ausverkauft gewesen und direkt und so weiter und so fort. Platz 65, mal ein richtig fetter Brocken, da zeigt es auch mal wieder, dass wir auch richtige Brains bei uns in der Community haben, ist Food Chain Magnate. Hat es auf Platz 65 geschafft.
Mega gut.
Erstmal müssen wir uns mal einigen, wie nennen wir es? Food Chain Magnate?
Ich sag Food Chain Magnat.
Wir sagen jetzt Food Chain Magnat, okay.
Auch wenn es falsch ist.
Sagen wir Food Chain Magnat.
We don't give a fuck.
Ja. Food Chain Magnat. Ich habe selber noch nicht gespielt, würde es aber sehr, sehr gerne mal spielen. Zusammenfassend haben wir auch uns im Podcast schon ausführlich darüber geäußert. Wir bauen halt eben eine Fast-Food-Kette, ist eigentlich eine Wirtschaftssimulation, wenn man so will. Ja. Und wir bauen uns in Amerika 50er oder 60er Jahre irgendwie eine Fast-Food-Kette und müssen Personal einstellen und müssen Werbung schalten und müssen Aufträge bedienen bzw. Leute anlocken. Die haben dann bestimmte Wünsche. Natürlich gehen die immer dahin, wo es am billigsten ist, aber wenn du dann irgendwo Monopol auf irgendwas hast, dann kannst du auch den Burger für $10 an die verkaufen, wenn du der Einzige bist, der die Burger im Angebot hat. Aber wenn du jemand anders die für 9,50 Euro halt eben hat, dann gehen die Leute direkt zu dem, der es für 9,50 Euro hast und kriegst die Runde gar nichts. Und Daniel hat es ja auch beim letzten Mal schon gesagt, wenn du dich am Anfang irgendwie festfuckst und gerade als Anfänger kann das richtig schnell passieren, alle sind schon mit dem Spiel vertraut, dann spielst du 2,5 Stunden, 3 Stunden dann hinterher, hast keine Chance, weil es halt eben nicht diesen Catch-Up-Mechanismus gibt, obwohl die Erweiterung heißt ja Catch-Up. Vielleicht kommt dadurch irgendwas dazu. Ich weiß nicht genau, was die Erweiterung macht. Das wäre natürlich ein witziges Wortspiel. Ja. Ich mag das Artwork. Viele sagen, es ist hässlich. Es ist halt eben auch einfach
nur so. Nein, ich finde das grundsätzliche Artwork auch von dieser Speisekarte, die man hat und diese von diesen Karten, finde ich gut. Finde ich auch super umgesetzt. Thematisch passend. Was ich nur grauenhaft finde, ist dieser Spielplan. Das ist für mich ein Witz, aber da kann auch jeder seine eigene Meinung zu haben.
Die sind nicht bekannt für schöne Spiele.
Ja, wie gesagt, muss es ja auch gar nicht sein. Es gibt ja auch viele, die sagen, es muss ja auch gar nicht schön sein. Es besticht ja durch seine. Durch seine Mechaniken, durch seinen, keine Ahnung, wie auch immer. Und Minimalismus kann man es natürlich auch nennen, wenn man das möchte. Aber es hat wirklich interessante Mechaniken drin. Es ist ein knallhartes Wirtschaftsgame, keine Frage. Ich finde es auch gut, diesen Anfangshype, den es immer darum gab, bevor ich es das erste Mal gespielt habe, war das immer wie so ein Leuchtturm irgendwie am Horizont, Food Chain Magnat. So empfinde ich das Spiel nicht, war auch nie so, dass ich es mir jetzt unbedingt kaufen musste, aber es ist schon, hat schon auch eine besondere Stellung, das Spiel, und das, was es macht, macht es richtig gut.
Würde bei mir niemals ausziehen. Also.
Es hat auf jeden Fall eine krasse Einstiegshürde. Man möchte es gerne mal mit Leuten zocken, die einem das schmackhaft machen wollen, aber die zocken einen wiederum ab. Deswegen ist es schwierig, in dieses Spiel einzusteigen, ohne, entweder es ist wirklich 50-50, entweder man wird das Spiel danach lieben oder man wird es danach einfach hassen. Ich glaube, einen Mittelweg gibt es bei Food Chain Magnat nicht.
Ja,
mega game.
Hast du die Erweiterung?
Nee, weil die auch 80 Euro kostet. Das ist
80 Euro für eine Erweiterung, meine Freunde.
Ja, aber Splatter ist halt mega teuer. Das Spiel ist halt aber auch mega teuer, aber das ist es halt, ne? Wenn ich die mal für die Hälfte, hätte ich es mir geholt.
Preis-Qualitäts-Verhältnis ist auf jeden Fall nicht so geil.
Okay, auf jeden Fall spielen irgendwann.
So. Dann geht's weiter. Auf Platz 64 hat sich wundersamerweise mit 140 Punkten Willen des Wahnsinns in der zweiten Edition eingeschlichen. Es ist tatsächlich immer noch so, dass dieses App-gestützte Spiel, was ja eigentlich so ein Vorreiter gewesen ist für App-gestützte Spiele, die zum Trend irgendwie zu machen, was viele Leute interessiert hat. Und danach kam ja nochmal Herr der Ringe. Seitdem ist ja eigentlich nichts mehr gekommen. Muss man auch mal sagen. War vielleicht dann doch nicht so der Durchschlag. Aber bei vielen Leuten noch im Gedächtnis geblieben. Scheinen sich viele Leute geholt zu haben. Ist letztlich auch Cthulhu Death Medaille-mäßig. Du hast eine App mit verschiedenen verschiedenen Räumen. Du startest, hast Türen und dann erkundigst du wie in einem Point-and-Click-Computer-Spiel auf der App alles und baust dann den Spielplan mit Cardboard nach, bewegst deine Miniaturen darüber. Die Miniaturen sind übrigens richtig beschissen, muss man mal sagen. Also auch richtig räudig eigentlich. Die haben noch so richtig ekelhafte Bases drunter, wo man so Stats reinschickt, die aus der ersten Edition geklaut worden sind. Das ist eine einzige Frechheit. Plus das Air-Inlay da drin ist natürlich wieder Fantasy Flight-mäßig nichts drin. Du kannst einfach nur alles in die Kiste reinschmeißen. Deswegen müssen die Miniaturen so scheiße sein, damit die da drin nicht kaputt gehen. Ja, haben wir auch begeistert gezockt. Absolut. Am Anfang. Ich habe das auch tatsächlich komplett bemalt, habe irgendwann aufgehört, die Erweiterung zu kaufen. Nur noch die Ermittler bemalt, weil ich die tatsächlich nur noch im Arkham Horror benutze. Das Spiel selber spiele ich gar nicht mehr, aber könnte ich noch mal eventuell, wenn es mal eine Möglichkeit gibt, du hast übelste Brettspiel-Skeptiker hier, die eher auf Computergames stehen, die dann damit noch mal zu catchen. Aber
also wir haben es damals, ich habe es damals hier bei dir mitgespielt, fand es so geil, dass wir es uns auch selber geholt haben. Danach kam es noch ein, zwei Mal auf den Tisch. Mittlerweile habe ich so gut wie gar kein Interesse mehr dran, steht auch mit auf dem Auszugsstapel und ich verstehe. Ich habe es noch nicht angeboten, aber ich würde es, weil bei mir versauert es im Regal. Ich denke mal, es gibt bestimmt gut. Leute, die
es hat das. Du machst eine Mission zum ersten Mal und dann ist sie ultra fett. Aber wenn du nicht schaffst und ich habe noch nie eine Mission geschafft, dann musst du zum zweiten Mal zocken. Dann ist natürlich ändern sich irgendwelche Ereignisse und alles ist ein bisschen anders. Aber grundsätzlich bleibt es die gleiche Mission. Das heißt, es ist sofort dieser Reiz der unbekannten Erkundung weg und damit ist es irgendwie hinfällig. Und dann sind am Anfang drei Szenarien dabei, dann hast du irgendwelche Sachen, dann musst du was runterladen und selber zusammenbasteln. Kostet aber nochmal 5 Euro jedes neue Szenario, was du nochmal dazu haben willst und so weiter. Schlechtes Preis-Leistungs-Verhältnis, aber eine gute Möglichkeit, mal drauf zu gucken, was Spiele noch heutzutage
so machen können. Die müssen das Grundspiel einfach jetzt rausfeuern. Die müssen da jetzt einfach mal einen Kampfpreis machen von was weiß ich, 40, 50 Euro mal und nicht bei den 80, 90 Euro hängen bleiben. Und
das ist ja auch nicht wert, 80,
90 Euro. Das war es vielleicht zum Zeitpunkt des Releases wert.
Ja, aber die Entwicklung der App ist einfach mega teuer.
Trotzdem, aber Stefan sagt ja gerade, du kannst das Szenario für 5 Euro kaufen. Du kannst es andersrum, kannst du es dir noch reinspielen. Du kannst es dir durch Erweiterung reinspielen und wenn du mit 50 Euro reinstartest und das Spiel dir wirklich gut gefällt, dann budderst du auch rein. Aber du kannst mir jetzt sagen, dass das Spiel heutzutage noch aktiv von den Leuten, die kaufen.
Es ist super lieblos. Die App ist super lieblos, weil du alles selber vorlesen musst. Wenn ich so eine App haben will, dann hier Daumen hoch für Kosmos Verlag mit ihren Adventure Games. Die haben von professionellen Sprechern alles vertonen lassen. Ja, das liest du dir wie ein Hörbuch, ziehst du dir das quasi rein. Und ich erwarte eigentlich, wenn ich so ein Willen des Wahnsinns zocke, Cthulhu, H.P. Lovecraft-Universum und ich bin in diesem Haus, dass ich Soundeffekte richtig geil mit der App habe, wenn man irgendwas erkundet und dann die bedrohliche Stimme dann irgendwie kommt oder wenn du ein Gespräch mit NPCs führst, weißt du, sowas erwarte ich halt eben. Mhm. Und wenn das für so ein kleines Rotz-Game geht, ja, bei Cosmos, sag ich jetzt mal, für diese kleine Schachtel, dann doch bitte auch kann die Kohle in die Hand genommen werden von so einem Fantasy Flight Verlag für so große Games. Ja. Und das haben sie noch genauso beschissen gemacht. Das ist auch nicht passiert wieder beim Herr der Ringe. Deswegen ist es genauso beschissen. Also
komm. Kommen wir weiter.
Willen des Wahnsinns braucht ihr nicht. Auf der 63 mit 146 Punkten Zolkin.
Ja, ich fand's okay. Aber er ist von mir ausgezogen. War gut, aber hat es mich nicht so gehockt, dass ich sage, muss ich behalten. Also hätte ich selbstständig nicht nochmal auf den Tisch gebracht. Und deswegen habe ich gesagt, soll wer anders Spaß damit haben.
Arbeitereinsatzspiel auch wieder Maya, Azteken, irgendwas. Wir haben aus Kunststoff so Räder. Ich habe die auch richtig geil bemalt. Es wird ja dieses große Rad bemalt. Und du hast einen Arbeitereinsatzmechanismus. Du setzt immer einen Arbeiter aufs Rad, dann wird das Rad immer so weitergedreht. Und wenn du keine mehr hast, musst du anfangen, wieder Arbeiter runterzunehmen. Und je weiter deine Arbeiter gedreht sind, desto stärker wird die Aktion ausgelöst. Das heißt, du versuchst immer so ein bisschen das so zu timen, dass du möglichst viele Arbeiter gleichzeitig runternehmen kannst und dann wieder so rum da anderweitig rumzufummeln.
Du hast halt, pro Runde musst du eine Aktion machen. Das heißt, du musst entweder eine Arbeiter einsetzen oder rausnehmen. Und das zwingt dich dazu, manchmal Arbeiter rauszunehmen, die du eventuell noch gar nicht rausnehmen möchtest, weil du sie noch ein bisschen weiterfahren lassen willst. Schade, dass sie eigentlich mit dem Thema Maya gegangen sind, weil viele Leute sagen, dieser Zahnradmechanismus, dass sich eben alle Räder miteinander bewegen und so weiter und so fort, wäre eben mega cool gewesen mit so
Steampunk,
ganz genau, dass mit Steampunk viel besser gepasst hätte. Aber zu dem Zeitpunkt war, glaube ich, Steampunk einfach noch nicht so Mainstream wie jetzt.
Und zu diesen Ressourcen und so passt es dann ja halt auch wieder mit diesen Maya-Göttern und so. Also es ist vom vom Thema her schon gut aufgesetzt, aber was die Zahnräder angeht und diese Mechanik, stimmt das schon. Also mir gefällt es auf jeden Fall auch gut. Ich habe es zu Hause auch noch im Regal stehen und wird aktuell auch nicht sagen, dass ich das...
Kauft euch das nur, wenn ihr interessiert seid, mit dem Vorhaben, dass ihr das auch anmalt, zumindest die Räder irgendwie anmalt, das rote Rad zumindest rot malt, weil die kommen alle in so einem beschissenen hellen beige Plastikton daher. Es sieht super räudig billig aus, aber das kann man sich richtig schön stimmig anmalen, auf jeden Fall.
Ja, ist auf jeden Fall ein Vorreiter für viele andere Spiele, sogar Terra Mystica mit der Tempelleiste hat sich davon inspirieren lassen, dass man dann Tempel hochsteigen kann, und allgemein ist es einfach ein Worker-Placer, bei dem man kaum Fehler finden wird, wo man sagen wird, das ist total broke oder sowas. Und wenn man Fehler finden möchte, dann sollte man sich bitte die Erweiterung kaufen, und die Erweiterung bringt einfach... Und das ist eines der Erweiterungen, wo man echt sagen muss, da lohnt es sich, diese verschiedenen Völker mit reinzumachen. Meines Erachtens, weil bei vielen, vielen Erweiterungen ist es so, diese individuellen Charakterkarten oder was auch immer, bringen da einfach nochmal so eine Mechanik rein, die braucht das Spiel nicht, aber bei Zolki macht es echt Sinn. Und dann bist du wirklich individuell mit deinem Volk unterwegs und hast deine eigene Art und Weise, wie du das Spiel dann zockst, und das macht
nicht Bock. Hast du nicht gestern noch gesagt, kein Spiel braucht Erweiterung?
Habe ich doch gerade gesagt. Also bei Zolkin macht es Sinn.
Aha. Nicht kein Spiel. Also das Spiel ist wirklich, es ist wirklich gut in jeder Hinsicht. Was das Spiel auf jeden Fall nicht mit sich bringt, sind so spektakuläre Momente. Ja. Die hat das halt eben nicht.
Nee, das stimmt.
Da muss man eben, wenn man eher jemand ist, der am Tisch auch mal gerne feiern will, dann besser kein
Zeug. Es gibt wenig Überraschungen. Ne? Du weißt halt genau, wie die Räder sich drehen und so. Das ist halt alles durchgeplant, ein Optimierungsspiel.
Oh, ein Spiel für heute Abend eigentlich. Wir haben überlegen, was wir heute Abend noch spielen. Ich weiß nicht, Daniel, hast du die Regeln noch drauf? Auf Platz 62 mit 148 Punkten haben wir Russian Railroads.
Auf jeden Fall kein Spiel für heute Abend, aber es ist
ein richtig
mega geiles
Spiel. Ja, Russian Railroads ist
noch nie gespielt. Ey Leute, wisst ihr, wie lange ich gebraucht habe, bis ich Russian Railroads gekauft habe? Also ich habe immer gedacht, so, warum soll ich mir dieses Spiel kaufen? Es juckt mich nicht. Und als ich es dann beim Digger im Video gesehen habe und Svetlana hat gesagt, so, sie findet es cool, habe ich dann gesagt, okay, wenn sie sagt, sie findet es cool und sie sieht es so ein bisschen nicht aus Boardgamer-Sicht, sondern einfach nur so ein bisschen objektiver, einfach weil sie Bock bei diesem Spiel hatte, habe ich gesagt, komm, ich probiere es aus. Meine Fresse, ich glaube, wir haben es innerhalb von 2 Wochen viermal gezockt oder sowas. Oder?
Ja.
Ich glaube, viermal. Und das ist für uns ist es auch sehr viel. Also ich zock kein Spiel in so kurzer Zeit. Ich zock immer von Pile of Shame. Aber das war ein Spiel, wo ich den Pile of Shame einfach liegen lassen habe und habe weiter dieses Spiel gezockt.
Wo die Boys auch Bock hatten.
Weil jedes Mal ist jemand anderes noch, also mal war der eine dabei, habe ich gesagt, hey, wir müssen das Spiel mal zocken. Dann war der andere dabei, habe ich gesagt, ey, du musst das Spiel auch mal zocken. Und es macht so Bock. German Railroads, braucht man nicht darüber zu reden. Es ist auf jeden Fall keine Must-Have-Erweiterung. Auch wenn das Spiel sich abnutzt, das muss man sagen. Man wird irgendwann mal auf Siegstrategien kommen, die man abspult sozusagen.
Was den Aufbau der Strecken vor allen Dingen.
Genau, angeht, naja. Aber für jemanden, der sowieso wie wir jetzt viele Boardgames hat, der braucht keine Erweiterung. Der kann das Spiel immer wieder auf den Tisch packen und sehr schnell erklären und sehr schnell loszocken.
Ja.
Mega cooles Worker-Placement-Spiel.
Ja, Klassiker. Du hast immer noch nicht gezockt, ne? Steht hier, ne? Ich hab 2, ja, steht du. Nee, gar nicht. Eins hat Svetti, glaube ich, mit der Neugier.
Ja. Oh nein.
Oh nein.
Ja,
nimmst du so
ein
Asun.
So, dann auf der 61. Ich hab's noch nicht gespielt. Da haben wir den ersten Lacerda. Ich weiß gar nicht, ob überhaupt noch weitere kommen. Aber wir haben den ersten Lacerda auf Platz 61 mit 149 Punkten. Und das ist The Gallerist.
Habe ich besessen.
Aber hat keiner von uns in seinem Vorrat, in seinem Stash, ne? Alle. Also du hast es gespielt?
Ich habe es 4-mal gespielt ungefähr.
Ich habe es leider noch nie gespielt.
Und ich fand es sehr, 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 sehr gut. Also für jeden Euro-Liebhaber ein klares Must-Have. Bei mir ist es nur ausgezogen, weil ich noch 2 andere Lacerdas habe. Ich habe noch Escape Plan und On Mars. Und es würden eher einen von denen, also die haben auch alle immer sehr lange Spielzeiten, um die 3 Stunden so, 3,5. Und bei mir würden dann immer eher die beiden mit dem geilen Thema. Also ich stehe halt, Escape Plan ist halt Banküberfall, On Mars ist halt auf dem Mars. Und auch wenn sagen wir jetzt mal, The Gallerist auf Augenhöhe mit diesem Spiel irgendwo ist, würden dann immer eher mit dem geilen Thema auf den Tisch kommen. Da habe ich eher Bock auf eine Maßbasis oder auf einen Raubüberfall.
Aber ja, ich mag auch gerade diese Randthemen, die einfach was anderes sind. Geil, ich baue hier mir so eine Ausstellungshalle
für die Mädels. Das sieht auch optisch so geil
aus. Aber es ist halt ein über 100-Euro-Spiel,
ja,
das ist doch schon
das wissen. Ist es.
Aber ich kann es jedem empfehlen, wenn ihr es spontan kauft oder euch sowas informiert, macht ihr nichts verkehrt damit. Bei mir ist es halt nur ausgezogen, weil ich auch noch Kanban gebacken habe. Damit kommt das dritte, das Herne dann. Und dann brauchte ich wirklich nicht noch so gerne.
Das heißt, wir haben es aktuell, du hast es aktuell auch nicht?
Ich habe es dem Roy verkauft, wenn ihr es mal spielen wollt, können wir.
Der Ralf hat es auch, der hat alle Lasserda.
Also, ja, dann sollten wir da mal was
machen. Der ist auf jeden Fall der einzige Lasserda, der bei mir auf der Liste steht, den ich überhaupt.
Der dich interessiert.
Mich interessiert.
Ja, ja, ich finde auch vom Thema, finde ich cool, finde ich spannend. Ja,
auch coole Mechanismen da auf jeden Fall,
cooles Ding. Auf Platz 60, Klassiker, auch 10 Euro, Müllerplatz, Karstadt, Dominion. 155 Boah, Punkte auf Platz 60.
Ich allerdings nicht gedacht.
Ich hätte es höher geschätzt.
Höher?
Ich hätte es höher geschätzt, nicht weil ich es höher einschätze, sondern weil ich es ist einfach ein Klassiker für viele.
Ja, das schon, aber ich hätte vielleicht so um den Platz 90
rumgerechnet. Ich hätte Platz 20 rumgerechnet.
Ohne Scheiß, es gibt glaube ich, allein ich mir fallen, glaube ich, spontan 50 geile Deckbilder ein. Und dann spielen Leute immer noch Dominion.
Ja, aber die haben vielleicht damals das gespielt, als noch nicht die 50 geilen Deckbilder kamen, sind halt eben so hektisch drauf hängen geblieben und dann kennst du die Leute da. Da kaufen sich Erweiterungen, dann kaufst du dir 20 Erweiterungen und dann hast du da vor dir noch eine Kiste mit Samt noch ausgelegt und zusammengebastelt und gebaut und dann bist du stolz auf deine Dominion-Sammlung und hast halt eben gute Zeiten damit gehabt. Und für wenig Spieler soll das ja auch ein richtig geiles Spiel sein. Ich habe auch damals nur das Grundspiel gehabt, das lag monatelang dann da zu verkaufen, weil ich es persönlich super langweilig fand, weil es ja auch nur Karten. Kartentauscherei.
Für mich per se jetzt auch erstmal kein Kriterium zu sagen, okay, weil es jetzt noch 2500 andere Worker-Placer gibt, dann kann ich das Spiel XY jetzt deswegen rausschmeißen. Ist bei Deckbildern genauso, wenn das halt ein Deckbilder ist, der einen Spaß macht, dann okay, natürlich gibt es mittlerweile 1000 andere Deckbilder, die es besser machen, die es anders machen, aber wie du schon sagst, wenn man dann seine über Jahre gesammelte Dominion-Boxen da stehen hat mit allem Zip und Zap, dann spielt man es auch weiter und trennt sich auch
nicht davon. Ich finde es einfach nicht zeitgemäß, noch Deckbilder zu spielen, die kein Brett mit
keine anderen Mechaniken außer
nur reines Deckbilden, ohne dass du noch auf irgendeinem, wie bei Pirates of the Underdark, irgendwas auf dem Brett machst oder bei Klong dich noch irgendwo hinbewegst. So einfach nur plain Deckbuilding, das ist für mich nicht mehr zeitgemäß.
Also bei Eons End ist auch im Grunde nur plain Deckbilder.
Bei Eons End du spielst gegen einen, es kommen immer noch Karten
und du reißt die Karten vor, du machst deine Breaches,
aber du hast jetzt
wieder bespricht.
Du hast kein Brett.
Ja, aber du hast da noch andere Mechanismen, die mit eingreifen. Du hast nicht nur Deckbuilding, du hast ein kooperatives.
Das stimmt. Wenn die Minions kommen und der Boss noch kommt und deine Stadt und deine Zahnräder da und so.
Aber für einen aktiven Brettspieler ist Dominion eigentlich. Aber was wirklich geil ist bei solchen Spielen wie Dominion und auch sozusagen wie bei Carcassonne oder sowas, die Spiele leben immer noch und die werden immer noch gefüttert. Und wenn ich jetzt einer wäre, der nur ein Spiel hätte wie Dominion, ich würde mich jedes Mal so freuen, wenn eine neue Erweiterung kommt und sagen, boah Leute, neue Erweiterung ist draußen, wir treffen uns bei mir und zocken die jetzt. Ja. Wenn ich aber ein einziges Brettspiel mehr habe, dann denke ich mir schon, okay,
also ich hätte echt nicht gedacht, dass das in der Liste so weit oben auftaucht.
Echt, jetzt hätte ich viel, viel höher gewesen, obwohl ich es noch nie gezockt habe.
Auf Platz 59, mit einem Punkt davor, die Leute konnten sich auch hier nicht auf so ein mega gutes Meta-Ranking einigen. Es ist nur auf eine 4,8 gekommen. Tapestry.
Ja, Christian, erzähl mal.
Ja, Christian.
Geiles T-Shirt, Knorke T-Shirt, Christian. ja, also Tapestry, muss ich sagen, bei mir hat es ja einen lustigen Verlauf genommen. Ich habe Tapestry, glaube ich, 5-mal gespielt und ich habe es geliebt. Also es war richtig cool, jede coole Runde. Und die letzte Runde fand ich so langweilig und so schrecklich. Und das ist im Nachhinein auch rausgekommen, und dass es kam komplett unbalancierte Völker sind, dass irgendwie, jetzt hat er nochmal eine FAQ rausgebracht, dass das Volk startet mit der Ressource weniger, das Volk macht das anders, und im Endeffekt ist es halt, es sieht super schön aus, aber es hat wenig Spiel, also.
Aber Christian, jetzt überleg doch mal, es war doch von Anfang an, ab dem Release-Date schon sozusagen, als die ersten Reviews gekommen sind, haben die doch schon gesagt, es ist nicht balanced. Und jeder hat gesagt, oder
er hat sich das gekauft und sagt dann, es ist gar nicht balanced.
Andersrum. Es gab eben viele Leute, und da ist Chris auch mit dabei gewesen, die gesagt haben, das juckt mich gar nicht, das Spiel macht so Bock, es muss nicht balanced sein. Ja,
wenn du dann ein paar Mal verlierst, obwohl es gibt keinen Grund, du machst nur perfekte Züge und verlierst trotzdem, weil einfach das Volk von dem anderen dir die Siegpunkte in den Arsch bläst, dann brauchst du gar nicht zocken. Wenn ich weiß, ich habe das Klügste gemacht, die ganze Zeit, und habe nichts falsch gemacht, der andere kriegt aber durch sein Volk oder so, zum Beispiel, es ist, die Idee ist cool, es sieht super aus, ist aber ganz weit weg von dem Must-Have.
Ich habe auch richtig viele gute Runden gehabt, habe aber auch schon jetzt eine mega schwache Runde gehabt.
Tapestry Burnout.
Ja, also, wenn man mal genau darüber nach, die Tapestry Cards, die sind auch irgendwie gar nicht so mega cool. Es gibt da teilweise welche, die sind so schwach, die kannst du gar nicht benutzen. Ja, ne? Trotzdem, ich finde das schön, bei mir wird es auch nicht ausziehen, für die eine oder andere Gelegenheit wird es das immer noch mal anbieten. Feuerteufel. Und für jeden, der sich fragt, was es ist, letztlich, es gibt hier, wir entwickeln eine Zivilisation über vier verschiedene Zeitalter, darauf haben wir vier Leisten auf dem Board, es gibt Erkundung, Wissenschaft, Krieg und Technik, glaube ich, oder irgendwie sowas halt so. Ja, und jedes Mal, wenn du dran bist, zahlst du halt eben Ressourcen, gehst auf eine Leiste vor und dann passiert gar nichts. Um das mal abzukürzen.
Und dann geht der andere auf die nächste Leiste und dann passiert auch nichts.
Dann legt man mal so ein Ding, aber eigentlich passiert die ganze Zeit nichts. Aber man ist die ganze Zeit gut beschäftigt dabei, nichts zu machen.
Weiß denn irgendeiner, was die Erweiterung mit sich
bringt? Ja, die bringt neue Tapestry-Karten.
Nichts und gar nichts.
Nein.
Die neue Erweiterung, ja, was soll sie schon dazu bringen? Die bringt nichts dazu.
Nein.
Aber ganz viel davon.
Die bringt neue Völker mit rein, neue Tapestry-Karten, die dann zum Beispiel Dinge machen, wenn du halt jemanden das Territorium einnimmst, dass du eine Karte dann spielen kannst, dass du dich dann zurückziehst oder was weiß ich. Also du hast da ein paar mehr Optionen, gerade beim Konkern und so. Ne?
Okay.
Trotzdem ist es einfach so gut gewertet, weil Herr Stegmeier sehr gutes
Marketing
betreibt und das kann er einfach gut. Also sollen sich mal viele was davon abschauen.
Absolut.
Ist einfach so.
Auf Platz 58, wir springen weiter mit 157 Punkten, haben wir Eclipse. Erste Version, zweite Dingens, keine Ahnung, steht hier nicht dran. Haben wir zusammen gefasst.
Hätten mehr Leute die zweite gezockt, wäre es in der Top 30 gelandet.
Ja, auf jeden Fall.
Mega Spiel.
Must have for
Space. Worker Placement, Space Exploration Game oder was?
Ja, gut, in dem Sinne,
das ist auf jeden Fall ein Scheiben.
Du hast deine Einflussscheiben und damit löst du Aktionen aus.
Genau.
Und kannst dich dann halt in deiner Galaxie ausbreiten, kannst deine Schiffe aufmotzen mit supergeilen, kannst neue Technologien erfinden und daraufhin deine Schiffe dann ausbauen. Du hast da so Blaupausen von den Schiffen auf deinem Spielplan und baust da halt irgendwas in dein Schiff ein. Gilt das für deine gesamte Flotte? Also hast direkt alle Schiffe aufgemotzt und es gibt Antriebe, es gibt irgendwie Computer, die dich dann deine Schusskraft quasi verbessern, deine Treffsicherheit verbessern.
Kurz gefasst kann man einfach sagen, es ist Twilight Imperium für Eurogamer.
Ja.
Ist ganz, natürlich kann man jetzt drüber reden, ja, das, es ist Twilight Imperium für Eurogame.
Ja.
Ist einfach so.
Ja.
Ist, na, Mega Game.
Dann, als nächstes mit auf Platz 57 auch Kickstarter gewesen, wo tatsächlich richtig viele Leute auch mitgegangen sind. Und zwar ist mit 159 Punkten Dinosaur Island am Start.
Ja. Hab ich letzte Woche noch gespielt.
Oh, ja.
Dinosaur Island mit Totally Liquid Erweiterung. Alle Module mit reingehauen, habe mit zwei sozusagen nicht viel Spielerfreunden von mir gezockt, hat beide richtig umgehauen, super geile Optik, super geile Mechaniken, ihr baut euch einen Dinosaurierpark auf, müsst gucken, dass eure, die Gefahr nicht zu hoch geht, sonst fressen die Dinosaurier auch Besucher, ihr müsst halt gucken, dass ihr halt irgendwie euren Park geil aufbaut, noch mit Fressbuden, noch mit anderen Attraktionen. Ihr müsst DNA erforschen und neue Dinos züchten. Ja, mit der Erweiterung habe ich zum Beispiel, mein Erweiterungsmodul war, ich habe einen Dino-Streichelzoo gehabt.
Okay.
Das waren dann Dinos, die mir keine Siegpunkte gebracht haben, aber die haben super viele Besucher in den Park gezogen und habe halt so ganz viele Streichelzoo gehabt. Mein Kollege hat die Möglichkeit gehabt, Eier zu brüten und so sich quasi noch Dinos aus dem Park zu holen. Und der andere Kollege, der konnte Ziegen züchten. Und jedes Mal, wenn der Thread zu hoch ging, konnte er den Dinosaurier in die Ziegen zuschmeißen, damit die schon gefressen haben und der Thread runtergeht. So.
Okay.
Super geil. Die Erweiterung war auch cool, weil dann hat jeder so eine Blaupause, die dir quasi vorgibt, wo du was in einem Park zu bauen hast. Und je nachdem, wie viele Felder am Ende des Spiels matchen, kriegst du nochmal Siegpunkte und so. Also Dinosaur Island ist Grundspiel schon pervers gut. Versucht an die Extreme Edition zu kommen, weil es hat die dicksten Metallmünzen, die ich jemals im Spiel gesehen habe. Aber ich finde es nochmal deutlich besser mit Erweiterung, aber es ist auch ohne Erweiterung gut.
Okay. Nichts gegen zu sagen. Ich finde es auch super
schön. Geile Optik, Alter. Ja. So geile Optik.
Das Geilste ist, es hat.
Gewöhnungsbedürftig.
Der First Player Marker ist so von früher, diese Slap Bands. Kennt ihr noch diese starren Bänder, die man ins Handgelenk und die.
Aber Leute, wenn man keine Bären einsperrt, sperrt man auch keine Dinosaurier ein, oder?
Ja, doch, Dinosaurier ist anders, fiktiv.
Gab's nie. Was den Leuten auf jeden Fall noch wesentlich besser gefällt als Dinosaur Island, ist auf Platz 56 mit 161 Punkten Seven Wonders.
Ja, auch wieder so ein Spiel, wo ich gedacht hätte, es wird viel, viel höher sein, weil es auch wieder so ein...
Dafür haben wir schon zu viele Leute, die schon zu mitgewortet haben, die schon zu viel spielen. So, das kannst du beim Brettspiel Papi ist ja, vielleicht ein Top-10-Kandidat.
Da merkst du auf jeden Fall, dass die Liste von Leuten gemacht, also die Liste von Leuten besteht, die sich schon sehr, sehr tief mit dem Thema Brettspielen so befassen, weil ansonsten wären diese Titel auf jeden Fall unter den Top 20 oder Top 30.
Also ich kann nur dazu sagen, ich spiele es sehr, 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 sehr gerne und ich würde jederzeit, wenn mich einer fragt, so, ey, hast du Bock mitzuzocken, würde ich jederzeit mitspielen. Ich habe die ganzen Erweiterungen alle noch nicht gespielt, ich hätte aber total Bock, sie alle mal anzugucken. Ich habe es mal mitgenommen auf einer überbetrieblichen, die ich hatte in meiner Ausbildung und dann haben wir, glaube ich, jeden Abend haben wir da gesessen, ich glaube mit 7 Leuten kannst du das spielen oder so und haben wirklich dann immer 8-9 Runden hintereinander geknallt und es ist mega geiles Spiel. Also ich finde es super.
Ja, ich finde es auch super. Die Erweiterung kenne ich auch nicht. Ich kenne auch nur das Basisspiel bisher. Ich finde es aber auch gut. Ich habe es auch immer gerne gespielt. Ich habe es selber nicht in der Sammlung, aber es gibt es ja überall. Viele Leute haben es und ich habe es auch schon oft mitgespielt mittlerweile und ich finde es auch richtig gut.
Für Digger ist es nichts, weil
es ist ein Hassmechanik. Ultra stumpf. Es ist ja auch nichts, genau. Du eben sagst, Deckbuilding pur ist für dich nicht mehr zeitgemäß und für mich ist Card Drafting pur auch nicht mehr zeitgemäß. 5 Karten, eine nehmen, anderen weitergeben, jeder spielt seine Karte aus. Da kannst du auch einen Affen dran setzen, weißt du, was ich meine?
Ja, ich verstehe den Gedanken.
24 Affen haben das auch mit in ihre Liste.
Ich verstehe Stefans Gedanken dahinter, also ne, alles gut, Stefan, und du hast deine Meinung ist legit,
alles gut, aber alles gut. Ich finde meine Meinung ist auch immer ziemlich, ich finde meine Meinung eigentlich ziemlich ganz, ich finde meine Meinung ganz gut. Ich bin
Leute, trotzdem kommt dieses Jahr eine Second Edition davon raus. Also es wird auf jeden Fall aufgehübscht anscheinend.
Sollen wir den Deluxe-Box-Raum
und es kommen weiterhin Erweiterungen raus. Also es wird auf jeden Fall noch verkauft.
Ja, das stimmt tatsächlich. Was sehr schade gewesen ist, wenn Seven Wonders vor unserem Platz 55 gewesen wäre. 163 Punkte gibt es für Mythic Battle Pantheon. Eigentlich müsste der Handel jetzt in so einer Toga mit so einem
Reihen hier reinkommen. Als Zeugs persönlich.
Ich kann ja anfangen, weil mir geht's am schnellsten. Ich finde es mega, mega, mega fett. Hab aber auch nur die Grundbox mit der, wie hieß die Extra-Box nochmal?
Der Atlas war dabei.
Ich hab mit Stretch Gold zwei riesig Pickepacke voller Boxen. Mega geiles Spiel. Hab's aber trotzdem nur einmal auf den Tisch gebracht.
Absolut. Wir haben schon ein paar Mal häufiger gespielt. Ich hab auch nur die Grundbox plus Stretch Golds plus noch ein paar... paar kleinere Erweiterungen, da hast du so unglaublich viel Zeug mit und kannst dir so variable Armeen zusammenstellen.
Kannst du 10 Jahre spielen und hast nicht alle Variationen.
Ja, allein am Anfang dieser Mechanismus, wo sich dann alle ihre Armeen zusammenstellen, das ist für mich schon so ein Spiel im Spiel und du guckst dir nur an, okay, was nimmt der sich jetzt für eine Einheit noch dazu? Aber
um euch das mal ganz kurz vorzurechnen, das hat 163 Punkte, es haben allerdings nur 17 Leute dabei, es hat einen Durchschnitt Metascore von 9,59, das ist so mit der höchste, ihr müsst euch vorstellen, jeder, der es mit reingenommen hat, bei dem ist es eigentlich auch auf Platz 1 tatsächlich gelandet.
Ja, bei mir war es nicht auf Platz 1, aber es war natürlich auch weit oben.
Deswegen war ich auch gerade geschockt, dass es überhaupt so weit dabei ist. Weil
geiles Spiel.
So Leute.
Leider Englisch und auch nicht so einfach, das
zu raffen. Der Kampfmechanismus mit den Würfeln ist erstmal ein bisschen tricky.
Aber es ist geil mit Exploding Dice und so.
Ja. Fett. Kurz, wer es nicht kann, am Anfang... Ich hab's meins verkauft. Oh, Ja, du hast es doch, Digga. Das ich in, ja, du hast schon angefangen, es anzumalen. Ja, ja, da wäre
natürlich... Ich sag Carina, aber vorbei, ich
Mann. Beate, Beate kann schon mal losfahren. mal kurz das Ding vorbeibringen. Die Scheiße uns einen Pfund. dann würde ich jetzt anrufen, fahr mal, fahr mal los. Gestern wollten wir Let's Play drehen. Um 11:45 wollten wir Let's Play drehen und ich weiß den Code fürs eine Handy nicht mehr. Ich denke, ja... Das war Svettis alter Pin. Ich rufe sie jetzt an. Chris, ruf sie an, ruf sie an. Sie
ist ja, also, noch wach. Sie
geht auch sofort drei Sekunden nach dem Ringel dran. Und du merkst, ich habe sie komplett aus dem Tiefschlaf geholt. Und sie dachte direkt, oh Gott, was ist irgendwas passiert, weil ich sie nie ja, anrufe. Und dann viertel nach, oh, sorry, ich bin's wieder. Nur ich bin so verrafft. Kannst du mir bitte mal nochmal den Code sagen? Damit wir hier unsere Videos drehen können, mitten in der Nacht. genau, wir haben verschiedene. Es gibt, jeder hat einen Gott. Es kriegen Armeen und Monster und Helden aus. Und dann hat man so ein paar Punkte. Dann kann man sich seine Armee zusammenstellen. Und dann hat man Kristalle auf diesem Spielplan liegen. Und jeder muss da hin und versuchen, diese Kristalle zu grabbeln, damit der eigene Gott sich die einverleiben kann, um noch ein paar Power-Dinger freizuschalten. Natürlich gibt es nicht genug für alle. Wer als erstes vier besorgt hat, der gewinnt halt eben das Spiel. Und ich meine, wen habe ich denn noch, denn den Gott mit der Peitsche? Der ist auch so richtig geil gewesen. Dann, wenn du, zack, dann einer hat sich irgendwas gegrabt und du peitscht den nur und ziehst den nur noch zurück und deine Horden fallen da drüber her. Ja, so und was.
Ja, die haben halt auch alle so geile Fähigkeiten. Die, können, die einen können dann klettern, die anderen können sich irgendwie...
Was Ketten, weiß ich was, Ketten, Blitze, Rampage.
Und Medusa kommt und...
Ja, mega. Ja, ja, super cool.
Ja. Super cool ist verkauft.
Super cool ist verkauft. Auf Platz 54 mit 164 Punkten. Brass Lancashire.
Das ist nicht das mit dem Bier.
Das ist das erste, das ist das schwarze, nicht das braune. Genau. Okay. Das, was ich so cool finde, weil ich finde, dass das Bier eher noch so unnötig aufgesetzt wird. Außerdem gefällt mir, es gibt dort diese Anordnung auf deinem Spielplan, wie du deine Gebäude quasi einbaust und wo du was freischaltest. Finde ich noch ein bisschen intuitiver bei diesem Lancashire, hat mir besser gefallen. Da kannst ja. Da ist halt diese, was ist diese Hafentaktik ist ja, oder was das war, ne? Ist ja verhältnismäßig stark. Ich weiß nur, ich habe Derbe rasiert, Daniel muss unbedingt nochmal mitbringen. Wir haben danach das direkt das andere auch noch gezockt.
Kurz darauf, ja, nicht am gleichen Tag, aber glaube ich, kurz darauf haben wir das andere dann auch direkt gespielt. Ja.
Ansage 20 Euro wette ich, Birmingham ist auf jeden Fall auch noch dabei.
Ja, sag ich auch.
In Industrialisierung, alles ist im Umschwung, ne? Und wir bauen, müssen Kohle abbauen, wir müssen kleine Flüsse anlegen, wo wir mit unseren Fähren durchdübeln können und irgendwann kommt die Phase 2, dann kommt das Zeitalter des Schienenverkehrs, dann unsere ganzen Dinger verfallen, die meisten Sachen, auch die meisten Gebäude und dann muss man aus den Überresten von dem, was man aus der ersten Runde noch wieder hat, die versuchen wieder richtig geil miteinander zu vernetzen. Richtig fette Pokerchips sind Pflicht dabei.
Absolut Pflicht.
Also sonst unspielbar. Finde ich, ist auf jeden Fall zu Recht.
Aber man muss es halt auch erstmal lernen, das Spiel, und man muss wissen und verstehen, was passiert in diesen unterschiedlichen Phasen auch und wie hängt das zusammen und ja, das ist einfach geil.
Ich habe letzte Woche rausgefunden, auch vorletzte Woche, da habe ich zu zweit gespielt, also es ist nicht zu zweit genauso fett spielen.
Absolut, ist auch so. Ist so.
Ja. Ich finde Lancashire, also ich habe Lancashire jetzt selber nicht gespielt, aber Birmingham habe ich selber auch und habe es auch gezockt. Ich finde, es ist so ein Spiel, wenn du am Ende verkackt hast, hast du auf jeden Fall nicht negativ verkackt, sondern positiv verkackt, weil du weißt dann, was du alles falsch gemacht hast. Und du hast richtig Bock, das Ganze nochmals zu versuchen. So. Manche Spiele sind so, wenn du richtig abgezogen wirst, denkst du dir so, boah, Alter, weißt du so, gehst du richtig mit schlechtem Gefühl raus. Ja, kennst du nicht, ja, stimmt. Aber bei Brass muss ich echt sagen, bei Brass ist das Gefühl so, du hast richtig Bock, das Spiel nochmal zu spielen.
Okay, gehen wir weiter. Wir haben nicht mehr so viel vor uns. Wir haben noch drei Titel, dann sind wir durch für heute. Und der nächste Titel ist 167 Punkte auf Platz 53. Haben wir Arkham Horror, und zwar das Arkham Horror Brettspiel, nicht das Kartenspiel.
Okay, ich dachte schon.
Was hier hinter auch steht mit den ganzen Erweiterungen, ihr wisst. Ja, das sind Juwelen heutzutage, das kann man nicht mehr in Gold aufwiegen, diese Schachteln, die da hinten stehen, weil die Leute so gierig sind.
Doch, 600 Gold.
600 Gold, ja. Für 600 Gold kann man sich das kann man's haben. Dann hat man sogar noch, ihr glaubt es nicht, aber noch einen guten Schnitt gemacht, wenn ihr wirklich mit den kleinen Erweiterungen, also es ist eigentlich mehr als 600 wert oder geht, wird für mehr als 600 gehandelt, alles zusammen.
34.000 Yen.
Ja. Wir sind mitten in Arkham, Massachusetts unterwegs. Auch das gleiche, wie wir es eben bei Cthulhu Death May Die hatten und bei Willen des Wahnsinns 2 hatten. Gleiches Setting. Wir haben wieder Ermittler. Ein großer Alter droht zu erwachen und wir müssen versuchen, das zu verhindern. Portale öffnen sich überall in der Stadt an Standorten. Wir müssen mit unserem Ermittlern da rein, in diesen Dimensionsriss, müssen dann in dieser Dimension Begegnung haben, dann wieder rauskommen. Dann können wir versuchen, das Tor zu versiegeln, im besten Fall, dass da kein neues mehr aufgehen kann. Und müssen... Überall brennt es, alle müssen überall rantieren. Es gibt Waffen, es gibt Zauber, es gibt Story-Events, es gibt Schlagzeilen, es gibt Wettereffekte, es gibt 50 Millionen Erweiterungen, dass du mit deinem Nachbarn immer noch so eine bestimmte Beziehung irgendwie hast, so einen Bonus, den man sich miteinander dann irgendwie teilt. Und wirklich richtig viel. Mit den ganzen Erweiterungen gibt es zusätzliche Spielbretter. Du kannst nach Dunwich, du kannst nach Innsmouth noch zusätzlich, du kannst nach Kingsport und... Also wenn du das mit allem machst, dann würde dieser Tisch auch ausgezogen mit 2,70 Meter auf jeden Fall nicht reichen, um das zu spielen. Übelst frustiges Game. Eigentlich, Hand aufs Herz, wenn ihr es eh nicht regelmäßig spielt, reicht auf jeden Fall das Grundspiel. Das kriegt ihr für 30 Euro noch. Die Erweiterungen sind alle wirklich schwierig zu bekommen. Aber das Grundspiel reicht erstmal, um dann einen guten Taste für zu bekommen. Es lebt von der Geschichte, es ist jetzt nicht so... Das hat halt eben so besondere Momente, aber es hat auch durchaus seine Längen, muss man auch sagen. Es hat kleinteilige Regeln, wenn ihr Leute am Tisch sitzen habt, halt eben die so sich irgendwo geistig oft zwischen Bohnen, Stroh und Toastbrot befinden, dann müsst ihr euch auf jeden Fall ein anderes Spiel aussuchen, weil sonst fragen die euch die ganze Zeit Löcher in den Bauch. Da hat man ja auch keinen Bock drauf.
Findet ihr so dass zum Beispiel das ältere Zeichen ist ja das Würfelspiel. Habe ich noch nicht gespielt, hat er bei mir hinten dran in der Sammlung saugeil. Ne? Aber findet ihr, das wäre ein guter Einstieg, um einfach mal Cthulhu, das Cthulhu-Universum kennenzulernen? So?
Ich denke mal, der bessere Einstieg wäre dann deutlich, dass man da ist, viel zugänglicher, 10-mal zugänglicher.
Ja, aber du hast dann da auch nur stumpfes Monsterkloppen und hast keine Story, die du erlebst. Du triffst keine NPCs, wenn du irgendwelche Dinger machst und lernst irgendwelche Leute quasi kennen. Wenn du es erstmal auf Professor Armitage irgendwo dann triffst, dann ist das natürlich, auch wenn du mit den Romanen irgendwie so vertraut bist, wenn du nur auf Monsterhacking stehst, Zombieside-Typ, dann zieh dir das
Story-Leute, wenn ihr eine Story erleben wollt und ihr wollt Cthulhu mal entdecken, dann gibt es keine andere Möglichkeit, als mit dem Arkham Horror Card Game anzufangen.
Ja, wobei da auch die Story auch erstmal, ich finde, schwach anläuft. Ne? Das wird mit
in der Grundbox,
also in der Grundbox läuft schon.
Obwohl schon interessante Entscheidungen sind.
Ja, es sind interessante Entscheidungen, aber ich finde es so mega, diese mega krasse Atmosphäre gibt es gerade zu Beginn noch nicht so.
Ich fand schon, Alter. Aber egal, auf jeden Fall, ich finde, Arkham Horror ist einfach so ein Klopper, der dauert dann noch so 5-6 Stunden. Das Card Game, da spielt ihr jedes Szenario in einer Stunde durch. Ja, also, wenn ihr mit eurem Partner seid, am besten zu zweit, ihr habt Bock auf Story und Cthulhu, dann gönnt euch Arkham Horror Card Game. Aber es wäre 20 Euro, kommt der auf jeden Fall noch.
Ja, garantiert. Ja, 50 Euro sind im Topf, 40 Euro sind schon im Topf.
40 Euro.
Aber das ist, wie Stefan schon sagt, Arkham ist halt definitiv ein Spiel, da brauchst du auch Leute, die da auf dieses Story-lastige Bock haben, Downtime, sehr kleinteilige Regel, aber an sich für den Einzelnen verhältnismäßig wenig Spiel ist, in Anführungszeichen. Aber das Ganze drumherum, was da halt gebaut wird und erschaffen wird, das macht schon richtig Laune und deswegen.
Weiter geht's. Wir verschwinden aus Massachusetts und fliegen in die Karibik und auf Platz 52 ist Maracaibo mit 169 Punkten. Allerdings auch nur ein super, also eher ein unteres Meta-Ranking, das heißt den Leuten war es nicht so super wichtig. Es kommt nur auf eine 5,28, wo wir gerade eben nochmal zur Erinnerung 9,59 beispielsweise bei mit Battle Pantheon.
Ich habe es ja bei Release direkt auf der Messe geholt und habe es dann auch relativ zeitnah dann auch gezockt gehabt. Ich war sehr
relativ zeitnah wieder verkauft gehabt.
Ja, und relativ zeitnah wieder verkauft, das stimmt. ich war sehr enttäuscht von dem Spiel und soll ich mal was sagen, der Typ, dem ich verkauft habe, hat mir wiederum geschrieben, er hat es auch schon wieder verkauft. Und ich weiß noch genau, als ich mein Fazit dazu gegeben habe, war plötzlich die Brettspiel-Community komplett empört, weil wie kann ich nur so eine schlechte Meinung zu dem Spiel haben? Das ist doch Bullshit, das Spiel ist absolut der beste Fister ever und was weiß ich und hin und her. Und es ähnelt sich
der beste Fister ever ist doch Chris, sagt er.
Ja. Aber es ähnelt ja Great Western Trail überhaupt nicht und hin und her und bla bla bla. Es ist komplett anders und also ich musste ehrlich sagen, ich fand das Spiel anstrengend öde und würde es auch nicht mehr mitspielen.
Also ich finde es immer noch gut. Ich finde es lange nicht so gut wie Great Western Trail. Das ist noch nicht der beste Pfister.
Dann raus.
Aber es ist natürlich trotzdem so, Selçuk hat ja auch damals behauptet, das Spiel wird ganz schnell wieder in der Versenkung verschwinden.
Ja.
Dem ist nicht so, sieht man ja jetzt. Echt? Auch. Ja, wieso? Sonst wäre es ja jetzt nicht in der Top 100.
Mit einem 5er
Metascore. Es hat ja schon seine
Anhängerschaft
gefunden. Auch wenn du jetzt nicht dazu gehörst, heißt das ja nicht, dass es nicht für... Ne? andere Leute anders sein.
Mir hat es auch sehr gut rausgekommen, Leute.
Mir hat es auch sehr gut
gefallen. Letzte Messe.
Ja, und?
Ja.
Ich habe es vor 3 Morgen erst gekauft und ich finde es sehr gut.
Ich finde es auch gut.
Ich habe es vor 3 Morgen gekauft, ich finde es sehr gut.
Ich dachte, wir müssen nochmal reden.
Ja, wir müssen nochmal reden.
man misst es natürlich immer irgendwie ein bisschen an Great Western Trail. Und es ist natürlich lange nicht so gut wie Great Western Trail, aber es ist trotzdem ein sehr gutes Spiel.
Ja. Auch wenn die Ikonografie scheiße ist und man erstmal braucht, um da reinzukommen und das absolut
und auch wenn man das dann elegant gelöst ist. Wenn man das dann 2 Wochen später wieder zockt, dann sitzt du da wieder. Daniel, ich brauche mal eine kurze Erklärung. Ja, kein Problem. Ich hatte gehofft, dass ich auch noch an einige Sachen erinnern kann. Das kann es nicht sein, Digga, wenn du nach 2 Wochen dann wieder dann da hängst und raffst die Ikonografie nicht mehr, die du vor 2 Wochen gezockt hast, obwohl du nicht da im Kopf gewesen bist.
Weiter geht's.
Ja, letztes Spiel für dieses Video. 51, es wird hektisch. Wir montieren ein Raumschiff und versuchen damit Sachen wegzubringen.
Sehr schön.
Galaxy Trucker, ich finde ein großartiges Spiel mit 172 Punkten auf Platz. Ist das vorletzte Spiel? Ist das letzte Spiel für heute. Galaxy Trucker, ja, genau.
Ganz kurz, was machen wir einmal? Wir bauen ein Raumschiff in Echtzeit zusammen. Das heißt, es ist ein Plättchenspiel. Es werden alle Plättchen, alle Raumschiffteile werden in der Mitte umgedreht. Das heißt, sie sind alle verdeckt. Jeder von uns bekommt ein Startraumschiff. Das
zeig mal, wie man dann mischt, wie man die alle umgedreht hat.
Macht man dann den hier?
Ja,
genau. auf jeden Fall hat dann jeder sein Startraumschiff und wir spielen insgesamt 3 Runden. Und das Startraumschiff ist eben relativ simpel und dann versucht man jetzt eben mit einer Hand, man darf nicht beide Hände benutzen, mit einer Hand versucht man jetzt natürlich, ihr seid Cheater, ihr werdet wahrscheinlich ganz anders spielen.
Ne? Nein, eine Hand unter Tisch,
damit du nicht klar.
Zwei Dinge grabbelst, ich baue das ein und das haue ich weg und grabbel
schon. Ganz, ganz wichtig ist immer, viele cheaten, die gehen hin und machen den hier, gucken sich das Plättchen sozusagen, während sie es in die Hand nehmen, schon von Weitem an. Aber man darf es sich erst anschauen, wenn man es über seinem eigenen Tableau hebt. Und dann baut man sich sein Raumschiff. Der erste, der fertig ist...
Antriebe, Waffen, Lagerräume, genau. Besatzungs...
Weil wenn man dieses Teil nicht haben will, kannst du es halt nächstes offen wieder ganz in die Mitte zurück. Ganz und dann sehen die anderen natürlich, was du da dann hingelegt
hast. Der erste, der fertig ist, startet den Timer. Und irgendwann mal sind dann sozusagen alle fertig. Wenn du nicht fertig bist, dann musst du mit deinem verkrüppelten Raumschiff losfliegen. Und dann kommt diese Flugphase. Und da werden dann eben Ereigniskarten gemischt. Ja. Und man kann eben Waren ausliefern, man kommt eben mit Meteoriten oder mit irgendwelchen Sachen in Berührung, man wird überfallen, man
kann Waren liefern, was alles
machen. Es passiert auf jeden Fall sehr, sehr viel auf dem Weg. Ich habe das Spiel vor Ewigkeiten das erste Mal gekauft gehabt und habe es gezockt und war übelst enttäuscht und habe es dann wieder weggehauen und habe gedacht so, wahrscheinlich habe ich irgendeinen Denkfehler gehabt.
Das Geile ist halt eben daran, wenn diese Meteoriten kommen, der kommt dann quasi auf A2 von vorne, das ist wie so ein Raster aufgebaut, dein Raumschiff.
Ja.
Und du hast halt eben kein Schild da und bam, der haut dir da rein, trennt dir die einzige Verbindung ab, die du eben dir ergammelt hast, als du deinen Kahn zusammengebaut hast. Und du siehst nur hinten links mein voll beladenes Teil, die letzte Verbindung ist abgeschmettert. Das knickt alles weg, wird alles weg, beide Besatzungen weg, Dingens weg und ich hab direkt nur noch einen Antrieb. So, und ist die Freude natürlich am Tisch super groß bei allen anderen.
Ja. Auf jeden Fall, Leute, ich habe es beim ersten Mal weggehauen, ich habe es verkauft und habe es dann wieder gekauft und dann erst hat es bei mir gezündet. Deswegen gibt dem Spiel auf jeden Fall noch eine zweite Chance, bevor ihr es komplett aus eurer Liste streicht. Und mein Tipp für viele, werdet ihr jetzt wahrscheinlich anders wieder reden, aber Ihr braucht erstmal keine Erweiterung für das Spiel.
Ach,
ihr braucht erstmal keine... Soll ich dir sagen, warum, Daniel? Ja, komm, ich, sagen, warum, Daniel? Ich habe nämlich das Spiel direkt mit Erweiterungen gezockt. Das war mein erstes Spiel. Ich habe
direkt Erweiterungen gezockt.
Und du hast so viel Raumschiffteile, dass du dann denkst so, oh Gott, was macht dieses Teil nochmal? Oh Gott, was macht dieses Teil nochmal?
Da musst du firm sein, mit
das ja, ganz genau. Dann nein, ganz genau. Was das angeht, hast du recht, aber ich habe die fette Jubiläumsbox zu Hause stehen und das ist einfach so ultra geil, dieses Ding. Da hast du alles mit drin.
Das ist ein Traum.
Und kannst trotzdem halt, du kannst ja trotzdem kannst
das normale
nur das Grundspiel spielen, wenn du willst, aber es gibt wirklich
Träumchen.
Es gibt wirklich richtig coole Zusatzmodule und Erweiterungen zu dem Game und wenn man ein paar Mal das Grundspiel gezockt hat, dann hat man auch richtig Bock darauf, die mit reinzunehmen und es ist einfach absoluter Klassiker.
Absolut geiles Spiel. Also.
Ja. Ja, Leute, damit sind wir bei Platz 51 angekommen. Wir haben die Halbzeit erreicht. Ihr kennt das. Bolzt was in die Kommentare rein. Lasst einen Daumen da. Und wenn es euch gefallen hat, dann schaut doch auch beim nächsten Video rein. Und wir gucken uns die nächsten 25 Plätze an. Straight in Richtung der Top 10 von dem Goldenen Berti. Wo ist er?
Er ist hier unten.
So, Leute, in dem Sinne, besten Dank, dass ihr euch Zeit genommen habt für das Video. Bis dann.
Danke.
Ciao.
Bis dann.
Ciao. Ciao.